Über zwei Dinge habe ich in diesen Tagen nachgedacht und ich habe mich sehr gewundert. Einmal, dass die Schule überhaupt noch existiert ohne mich. Aber zweitens, das war mir noch viel unverständlicher, dass es sogar noch scheint besser zu gehen, als dann, als ich hier war. Und das ist demütigend, nicht? Ja, es ist eine Freude, hier sein zu dürfen. Vor einigen Monaten nahm ich einen Anhalter mit in Kanada. Und ich sagte zu ihm, ich habe etwas sehr, sehr Wichtiges zu sagen. Das interessiert jeden Mann, nicht wahr? Er guckt mich an und sagt, na, was ist das? Oh, ich sagte, wissen Sie, es sind noch Wohnungen im Himmel zu haben, aber wenn Sie sich nicht frühzeitig melden, verpassen Sie es. Das war eine kurze Botschaft. Der war auch nur im Auto etwa weniger wie ein Kilometer. Das ist eine ganz kurze Fahrt war das nur. Und als er ausstieg, sagte ich, einen Moment, ich will dir noch etwas mitgeben zum Lesen. Und er sagte mir, ich habe genug gehört und stieg aus. Kein Interesse an Wohnungen im Himmel, die noch zu vergeben sind. Aber ist nicht das auch ein Teil von diesem Geschenk, von dem wir sprechen? Die sind noch da. Jetzt habe ich auch etwas sehr, sehr Wichtiges für euch. Wenn jemand hier ist, der noch nicht hat die Wohnung bestellt, tu es, ehe wir die Predigt schließen. Tu es jetzt. Vielleicht findet die Entrückung statt, ehe wir Amen sagen. Hast es verpasst. Und du bleibst hier sitzen. Du meinst, das wäre ja doch nicht möglich. Ja, das ist möglich. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann sagt Jesus, er kommt wieder. Die Zeit wissen wir nicht, die Stunde auch nicht. Und ich glaube auch, dass dieses auch zu der Zeit zutrifft. Zwei werden auf dem Felde sein, einer wird genommen, der andere wird bleiben. Oder zwei werden im Bett liegen, einer wird genommen und der andere wird bleiben. Man kann vielleicht sagen, 100, 1000 oder 1000 oder 1200, wie viele es sind, sitzen in einem Saal, viele werden genommen und andere bleiben sitzen. Das ist ein ernster Gedanke. Und das Wunderbare ist dabei, ist, dass der Unterschied nämlich nur darin liegt, ob ich das Geschenk annehme oder nicht. Ist es nicht wahr? Verdienen kann niemand sich das. Unmöglich. Bezahlen auch nicht. Es ist ein Geschenk, welches wir annehmen müssen. Wie ihr schon wisst, versuche ich auf verschiedene Wege, wenigstens Menschen mal auf Gedanken zu bringen, ob das besonders geschickt ist, darüber werde ich gar nicht mal sagen. Ich glaube, viele von euch können es viel, viel besser machen. Aber mir kamen manchmal so Gedanken, da dachte ich, schaden kann ja es nicht, in Wirklichkeit. Nicht so lange her war ich in einem Aufzug, da war noch ein Mann drinnen und ich wollte ihm was sagen. Ich dachte, ich könnte ihr doch sagen, hör ich mal, passt doch auf, dass die letzte Fahrt von dieser Erde ihnen bis in den Himmel nimmt, dass es hinaufgeht, anstatt runter in die Hölle. So eine kurze Botschaft, nicht? Aber ich hatte den Mut nicht. Ich fand es einfach nicht. Ich sagte, schadet auch nichts, was er über mich denkt. Wenn ich das wenigstens mal sage, dann gibt ihm wenigstens etwas zum Überlegen. Es wurde nichts. Als ich dann runterfuhr, da war ein anderer dabei. Und irgendwie hat Gott mir den Mut geschenkt. Ich sagte zu ihm heute mal, ich möchte nur sagen, ich hoffe, dass die letzte Fahrt, die Sie machen, wenn man so im Aufzug ist, das passt ja auch nicht, hoffe ich, dass es wird in den Himmel hineingehen, anstatt runter in die Hölle. Er guckt mich an, das ist wirklich, da hat man die Aufmerksamkeit. Und er sagte zu mir, ja, irgendwo muss ich hin. Ja, ich sage, das ist wahr, aber wissen Sie was, Sie können wählen, wo Sie hinwollen. Es werden nur Freiwillige im Himmel sein, nur Freiwillige in der Hölle. Und der Unterschied ist eben, die das Geschenk annehmen, die haben das ewige Leben und die anderen haben es nicht. Aber ich habe noch etwas sehr Wichtiges zu sagen. Und ich hoffe, dass du es ernst nimmst. Gott will dich und mich gebrauchen, um diese Botschaft weiterzusagen. Ich weiß noch, als ich die erste Evangelisation nicht weit ab von hier durchführte in Kirchlengen, wie oft ich dachte, ach Herr, schick doch einen Engel vom Himmel, anstatt so ein Bengel, wie ich es bin. Nicht? Aber hast nicht getan. Und ich habe mich bemüht. Ich habe versucht, Deutsch zu sprechen. Ich kam immer wieder irgendwie mit meinen Gedanken war ich auf eine Sackgasse geraten. Und das ist sehr, sehr schwierig, wenn man vor so 200, 300 Leute steht und versucht, Deutsch zu lernen. Nicht? Und die haben mitgeholfen. Und sagt jemand, wollen Sie dies sagen? Und jemand sagt, wollen Sie vielleicht das sagen? Und, ja. Dann sagte ich, Ja, ich glaube, das ist's. Die Leute sagten mir, sie hat noch nie vorher so viel denken müssen in einem Gottesdienst. Sie versuchten auszugrübeln, was ich sagen wollte. Und sie kamen zur Entscheidung. Ich habe sie auch aufgefordert. Eine lange Zeit, meine ganze erste Evangelisation, habe ich immer gesagt, und jetzt, weil wir singen, kommt nach vorne. Ich wusste nicht das englische Wort while. Ich dachte immer daran, anstatt ich singe, während wir singen, habe ich immer gesagt, weil wir singen, kommt nach vorne. Mussten sie kommen, nicht? Ja. Aber Gott kann auch so jemanden gebrauchen. Das ist das Merkwürdige. Ich habe oft gedacht, wenn er mich gebrauchen kann, dann ist hier niemand im Saal, den er nicht auch gebrauchen könnte. Was ist das Wichtige? Du hast die Aufgabe und das Vorrecht, dieses weiterzusagen. Leute einfach auf dieses Geschenk Gottes aufmerksam zu machen. Und dies ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Als ich so über das Geschenk nachdachte, dann fragte ich mich, was ist das Geschenk? Wir haben jetzt gesagt, das Geschenk des ewigen Lebens. Sagt uns Johannes 3, Vers 16 nicht, dass das Geschenk ist Gottes Sohn. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Macht das einen Unterschied? Ist das Geschenk Friede mit Gott? Ist das Geschenk eine Heimat im Himmel? Oder ist es Jesus Christus? In Wirklichkeit soll ich das vielleicht so in etwa vergleichen mit einer Ehe. Ich tue das sowieso oft. Bekehrung gleicht einer Ehe. Und um eine Ehe muss man zwei Leute haben, die bereit sind, eben zuzusagen, zu bewilligen. Ach, ich habe immer Schwierigkeiten, ich habe meine Sprache. Es geht mir noch nichts besser. Aber in jedem Fall müssen sie beide bereit sein, nicht wahr? Sonst geht es nicht. Wenn nur der Mann sagt, ich möchte gerne die Frau heiraten, die will nicht, kann man nicht. Also, hier ist aber auch so etwas ähnlich. In Johannes 1, Vers 12 lesen wir, wie viel ihn aber aufnahmen. Also, da scheint schon die Entscheidung zu sein von unserer Seite. In Johannes 6, Vers 37 sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus sagt ja, und wenn ich ja sage, dann haben wir einen Bund geschlossen. Das ist so wie eine Ehe. Es hat eine gewisse Verpflichtung mit sich. Aber ihr Frauen besonders wisst, dass wenn ihr einen Mann heiratet, das geht nicht nur um den Mann, sie haben in Wirklichkeit auch, wenn er in Beruf irgendwo steht, haben sie mitzutragen, sich mitzufreuen, mitzuarbeiten. Wenn er reich ist, haben sie es vielleicht in einem Sinn etwas besser, wenn er arm ist, müssen sie mithelfen. Also es ist nicht nur der Mann, aber sonst auch seine Position und sein Reichtum, sein Name, alles kommt mit. Jemand fragte mal, und es ist nicht überall gleich in alle Länder, aber hier ist das doch so Sitte, dass die Frau den Namen des Mannes nimmt. Jemand fragte mal, warum das so ist. Die Antwort war, na, sie nimmt das andere alle, kann sie auch den Namen schon nehmen. Naja, manchmal bekommt man nicht sehr viel, nicht? Aber wissen Sie, hier ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn ich Jesus Christus annehme, dann darf ich seinen Namen tragen. Aber nicht nur seinen Namen tragen, ich bekomme alles, was er hat, wird auch mein Eigentum. Ich werde ein Miterbe. Ich bekomme einen Reichtum, den ich gar nicht beschreiben kann. Also, so ist es in Wirklichkeit dieses Geschenk eine Person. Ich nahm einen Anhalter mit und sagte zu ihm, als er einstieg, ich dachte, oh Herr, was kann ich jetzt sagen? Dann fing ich nur mal an. Ich hatte nichts weiter gesagt. Ich fing an und sagte, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Dies war in Kanada. Und da sagte ich, habe nur so weit zitiert. Ich sagte, was hat Gott getan? Weiß ich nicht. Sagt er, na, ich sage, gut, ich sage es noch einmal. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Wen hat Gott geliebt? Zuckte mit den Achseln, weiß ich nicht. Ich wusste, dass er würde im Auto sein, über 100 Kilometer, und dachte ich bei mir, ich werde wenigstens suchen, eines beizubringen. Das ist manchmal gut, nicht? Nicht vieles anzuschneiden, nur mal eines beizubringen. Ich zitiere das zum dritten Mal. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Wen hat er geliebt? Weiß ich nicht. Zitiere das zum vierten Mal. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und da fragt, und wen hat er geliebt? Er sagt, er hat die Welt geliebt. Ich sage, sehen Sie, jetzt haben Sie schon was gelernt. Da fragte ich, und was hat er getan? Er sagte, er hat seinen Sohn gegeben. Ich sagte, wenn er sagt, er hat die ganze Welt geliebt, schließt das auch dich ein? Ja, sagte ich, gehöre auch zur Welt. Wen hat er in Wirklichkeit den Sohn gegeben? Dann fing er an mitzumachen. Na, für die ganze Welt. Wann jetzt aber Gott ein Geschenk anbietet, und das ist nämlich seinen Sohn, hilft dir das Geschenk irgendetwas, wenn du es nicht annimmst? Hat auch kapiert und sagt, nein, das hilft nichts. Wenn da ein Geber ist, muss auch ein Empfänger sein, sonst hilft das nichts. Wenn da niemand ist, um das zu empfangen, hilft ein Geschenk nichts. Das Merkwürdige war, als ich ihm dann aufforderte, das Geschenk anzunehmen, war er bereit. Wir beteten zusammen. Ist das nicht großartig? Man kann auch im Auto beten. Naja, in Amerika schon eher, wo man nicht so schnell fährt wie hier, aber hier muss man schon beten, nicht? Aber in jedem Fall. Ja. Mit dem Tempo mitzukommen, das habe ich jetzt wieder, versuche jetzt wieder zu lernen. Und dann hat er dieses gesagt, und ich war so überrascht. Er sagte zu mir, sagte, weißt du, was wird sich meine Tochter und was wird sich meinen Sohn freuen, wenn ich nach Hause komme und sage, ich bin Christ geworden. Die haben schon lange für mich gebetet. Ich war so überrascht. Ich dachte, der Mann wusste überhaupt nichts vom Christentum. Weiter sagte er, ich arbeite im Wald und ich arbeite mit dem Mann zusammen und der hat mich auch schon immer wieder gesagt, ich sollte Christ werden. Was wird der staunen, wenn er hört, dass ich bin Christ geworden? Worin lag es? Indem er das Geschenk annahm. Eine Gabe Gottes ist es. Das lesen wir in Römer 6, Vers 23, nicht wahr? Der Tod ist der Sünde, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus. Es ist ein Geschenk. Denke immer noch mal, als ich vor ein paar Jahren, als ich hier noch in Brake war, ging mir runter, ich hatte eine Schraube verloren, hier in meine Brille. Seht nicht falsch, nicht hier, ich meine hier. Und dann hat mir die Dame da am Geschäft die Schraube reingetan und dann fragte ich, ja, was kostet das? Und sagst du, das kostet nichts. Und ich sage, wissen Sie, ich weiß auch von etwas, was uns nichts kostet, ein Geschenk. Nämlich zuerst Frieden mit Gott. Ist das nicht wunderbar? Weißt du noch von der Zeit, wo du keinen Frieden mit Gott hattest? Ich weiß von der Zeit. Ich hatte kein Interesse. Ich habe mich irgendwie mit Gott, ich habe gehadert. Ich hatte Angst etwas. Und ich weiß noch an dem Tag, als ich im Himmel nach oben gucken konnte, als ich im Bett war schon, an dem Abend, Gott, jetzt bist du mein Vater geworden. Friede. Das ist ein Geschenk, nicht wahr? Großartig, sagte zu dieser Dame. Das Zweite, was ich Ihnen sagen kann, Sie dürfen Vergebung der Sünden haben. Kostet auch nichts. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Ein Geschenk. Ist das nicht großartig? Wenn du mal anfängst zu überlegen, ist nicht das die Vergebung etwas Wunderbares? Wenn du noch nicht hast heute, danke dem Herrn, ehe du schlafen gehst, für Vergebung. Er hat sie alle durchgestreicht. Kolosser 2, 13, 14. Lest das vielleicht nochmal, ehe du schlafen gehst. Wo an dem Kreuz alle unsere Missetaten, alle unsere Sünden genagelt wurden. Er ist für alle Sünden gestorben. Vergebung. Und da sagte ich diese Dame noch, das Dritte, was wir haben, eine Wohnung im Himmel. Umsonst. Der Herr hat sie vorbereitet. Ich war im Wohnungsamt, Anmeldeamt in Detmold. Da waren zwei Damen da. Ich musste mich melden, weil sie waren umgezogen. Und dann sagte ich zu diesen Damen, haben Sie sich schon oben gemeldet für eine Wohnung? Weißt du, wenn du sowas sagst, dann gucken sie. Und du hast die Aufmerksamkeit viel besser wie in irgendeiner Kirche. Es ist so persönlich und so unerwartet. Und kommt so weißt du, die haben gar nicht mal Zeit, sich ein bisschen fromm anzutun. Die rechnen gar nicht damit. Und das ist schon ein Vorteil. Denn wenn sie zur Kirche gehen, haben sie manchmal schon solche Mauer von Frömmigkeiten vor, da kann man gar nicht mehr durchschießen, nicht? Und jetzt kommt man so ganz unerwartet. Naja, sie guckten, dann habe ich ein bisschen erklärt, es gibt Wohnungen im Himmel, sind schon bereit, man muss sich anmelden. Und dann fragte die eine Dame, ja, Herr Klassen, wo kann ich mich melden? Oh, ich sage, direkt beim Vater. Sagen sie, Vater, ich möchte eine Wohnung haben. Du sagst so ein Gebet. Was hat der Schächer am Kreuz gesagt? Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. War nicht viel mehr, nicht wahr? Das war einfach, dass er auf den Herrn irgendwie schaute und merkte, da wäre vielleicht eine Hilfe. Was sagt die Bibel? Wenn wir den Namen des Herrn anrufen, das ist es. Also, es ist ein Geschenk. Ich muss jetzt aufpassen, ich weiß schon, die Zeit vergeht so schnell. Man hat so verschiedene Geschichten. Aber was mir auffiel, ich habe Kinder gerne. Ich sage manchmal, obwohl ich das vielleicht auch nicht mehr sagen darf, ich meine immer mit Kindern, bis sie 2 Jahre alt sind, komme ich einigermaßen aus. Aber später habe ich Schwierigkeiten. Aber das ist, wenn du irgendwann so ein kleines Kind nimmst, sie sind vielleicht 2, eine Woche alt, ich weiß nicht mal genau, vielleicht schon gar nur ein paar Tage, und dann hältst du nur mal den Finger hin. Und wenn sie den Finger können fassen, weißt du, dann halten sie schon fest, nicht? So sind doch alle geboren, nicht? Die halten fest. So hat Gott sie geschaffen. So kommen sie raus. So kommen sie zur Welt. Sie fassen an und sie halten. Jetzt sagt Gott, so habe ich dich geschaffen. Jetzt gebe ich dir auch etwas, was du fassen sollst, annehmen sollst. Und was geschieht? Der Mensch tut so. Nein, nein, Herr, dein Geschenk will ich nicht haben. Aber ich sage es nochmal. Das Leben ist ein Geschenk Gottes. So sagt mir die Bibel. Das ist ja die ganzen Tage hier schon so betont worden und gerade in der Bibelschule. Und das ist wichtig. Immer wieder komme ich zurück. Das ist ja das beste, das wichtigste Buch, wenn man das nur lesen würde. Aber ich denke an ein Erlebnis. Ich habe das Buch noch selber gar nicht ganz durchgelesen, was da alles drin steht. Vielleicht sind alle die Geschichten da. Das ist das Problem, wenn man ein Buch hat. Dann kann man die Geschichte nicht mehr erzählen. Dann wissen die schon alle, nicht? Aber vielleicht sind halt ich, die haben das noch nicht gelesen. Könnt ihr das lesen? Glaube ich, ein bisschen anders geschrieben, vielleicht, wie ich das jetzt so erzähle. Aber was das ein wunderbares Buch ist, das muss ich wohl sagen. Ich saß im Zug, da waren 8 Leute drin, in einer Abteilung. Jeder hatte sie etwas, einer las die Zeitung, einer hatte ein Buch. Und ich hatte die Bibel. Das ist wirklich ein gutes Buch mitzunehmen. Ich empfehle es. Es gibt so viele Momente, wo man könnte irgendwann mal was lesen. Besser wie irgendein anderes Buch. Ganz bestimmt. Wenn du nicht weißt, ob ein Buch gut ist oder schlecht, ich sage es mal so, das ist sehr, sehr einfach gesagt. Wenn das Buch zur Bibel führt, ist ein gutes Buch. Wenn es aber die Bibel ersetzt, dann sage ich lieber, lass es liegen. Hast du verstanden, was ich meine? Hier haben wir alle Auskunft, alle Weisheit ist hier drin. Ich saß und las die Bibel und auf einmal sagte ich nur diese Worte. Und ich meine die gar nicht gemein gesagt zu haben. Ich sage nur, ist das nicht ein wunderbares Buch? Es sagt uns den Weg zum Himmel. Und ich habe eine Unruhe angestiftet in dieser Abteilung. Und der Erste nahm seine Zeitung und stampfte raus. Entschuldige, sagte er. Ich wusste, er hat sich geärgert. Der Zweite nahm sein Buch und stampfte raus. Entschuldige, ich habe... Hat sich auch geärgert. Der Dritte, der Vierte, der Fünfte, der Sechste. Es blieb nur ein 13-jähriges Mädchen bei mir sitzen und sie wollte den Weg zum Himmel wissen. Hatten wir Zeit. Niemand da zum Stören, nicht wahr? Aber da möchte ich nur sagen... Dann weißt du, wenn es eng wird im Zug, weißt du, wie du Raum machen kannst für dich. Deshalb, nimm die Bibel mit. Es ist interessant, wer mitmacht. Aber in diesem Buch haben wir all diese wunderbaren Wahrheiten, die ich nur sehr empfehlen kann. Ja, meine Lieben, das war nur die Einleitung. Und ich bin schon so lange von der Bibelschule, dass ich 5 Punkte habe in meiner Predigt. Sonst hat man nur 3, nicht? Aber ich werde sie kurz machen. Weißt du, wenn es ein Geschenk gibt, dann muss doch irgendjemand sein, der da irgendwie dieses Ganze plant oder das Geschenk vorbereitet, nicht wahr? Und dieses Geschenk hat nämlich Gott geplant und Gott vorbereitet. Ist das nicht großartig? Nicht irgendeine Organisation, kein menschliches Können, kein menschliches Wissen. Gott hat schon, das deutet der Bruder Pieper schon an, schon vor Grundlegung der Welt, denn die Gemeinde ist ja von einzelnen Personen zusammengestellt. Als Gott Millionen von Engeln um sich her hatte, dann schaute er in die Ewigkeit hinein und da sagte er, nicht zufrieden, der Ernst Klassen muss auch noch dazu kommen. Und du, du und du. So hat Gott geplant. Er sah schon in die Zukunft hinein und sah dich und sah mich und sagte, die müssen auch noch dazu kommen. Also, von Gott geplant. Das Zweite, es wurde von Jesus Christus bezahlt. Ein Geschenk muss bezahlt werden, nicht wahr? Irgendjemand. Gott hat diesen Plan entworfen, er wusste, was er tun würde, und das haben wir schon gleich im Alten Testament, wird schon darauf hingewiesen, es muss Blut fließen. Und Gott hat das Blut eben schon bei Adam und Eva hat schon gebraucht, um uns auf dieses aufmerksam zu machen. Jemand muss das wunderbare Heil bezahlen. Als ich in Indien war, ich stand vor einer ganzen Menge Aussätzige, kranke Leute, dann kam ich so auf den Gedanken und las ich aus Offenbarung 21,4. Oh, und ich wusste schon, da waren viele Tränen geflossen. Dann fing ich an und stand vor diesen und las diesen Vers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Dann dachte ich, habe ich so gesagt, wenn Gott sein Taschentuch rausnimmt und die Augen wischt, endgültig. Du hast Probleme, du weinst, wisch die Tränen ab und morgen wiederum Schwierigkeiten. Wenn Gott sie abwischt, aber da habe ich gesagt, das ist ein wunderbares Land, ein schönes Land. Kein Leid, keine Krankheit, keine Tränen. Aber dieses Land kann man nicht so ohne weiteres erreichen. Der Flug, die Reise, Eintritt ist sehr, sehr, sehr teuer. So teuer, dass kein Mensch sich das je erlauben könnte. Aber der Herr Jesus hat alles bezahlt. Da braucht ihr das Beispiel, eine Mission hat den Flug für mich bezahlt. Nach Indien. Ich sage, sie haben mir die Flugkarte geschenkt, aber sie haben mich nicht im Flugzeug reingetragen. Ich bin selber reingestiegen. Was will ich damit sagen? Es ist wohl vom Herrn bezahlt, aber wir müssen irgendwie dazu Ja sagen, sonst wird uns das nichts nützen. Gott hat durch Jesus Christus den Weg geöffnet. Jesus hat dafür bezahlt. Er ist, wie wir wissen, wir haben nur mal so einige Verse nehmen. Ich lese vielleicht mal kurz aus Jesaja ein wunderbares Wort. Ihr kennt das schon alle. Aber er wurde durchbohrt um unsere Übertretungen willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihn. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre. Vielleicht noch ein Teil von Vers 4 wollte ich in Wirklichkeit auch dazu sagen. Wir aber hielten ihn für gestraft, von Gott geschlagen. Dass die Menschen ihn geschlagen haben und auf ihn gespien haben, vielleicht nicht so schlimm, aber Gott selber hat seinen Plan durchgeführt, indem er Jesus Christus ließ ans Kreuz nageln und für uns da zu sterben. Von Jesus Christus bezahlt. Ein Geschenk muss bezahlt werden. Ich fuhr mit meinem Auto, Lichtmaschine ging kaputt, war in einer Garage, ließ die Lichtmaschine austauschen. Und als ich mir dann die Rechnung gab, dann sagte ich zu diesem Mann, wissen Sie, ich hatte mal eine sehr große Schuld. Und dann kam jemand und bezahlte mir meine Schuld. Da sagte er zu mir, ja, da müssen Sie auch richtig gelebt haben. Ich sagte, nein, das habe ich nicht. Ich habe nicht richtig gelebt. Und trotzdem hat diese Person mir meine Schuld bezahlt. Und da sagte sie, wissen Sie, ich hatte eine große Schuld Gott gegenüber. Unmöglich, die je zu bezahlen. Und dann kam Jesus Christus und bezahlte meine Schuld. Und gerade dann gab er mir die Quittung. Da sagte ich, wissen Sie was, wenn ich vor Gott stehe, will ich sagen, hier ist die Quittung. Bezahlt, nicht von mir, sondern von Jesus Christus. Also, der Herr hat bezahlt. Dieses Geschenk wird uns vom Heiligen Geist, wird vom Heiligen Geist gewirkt, das Heil in Jesus Christus. Wir predigen das Wort, und dazu kommen wir, deshalb braucht Gott uns, das Wort weiterzusagen. Und der Heilige Geist wirkt durch das Gewissen des Menschen und macht darauf aufmerksam. Und so ist es wichtig, dass, wie ich schon sagte in diesem Buch, man trifft sich nie von ungefähr. Wenn man bereit ist, das Wort weiterzusagen, dann kann der Heilige Geist das nehmen und er wird es nehmen. Und es wird irgendeine Wirkung haben. Ich saß im Flugzeug, als ich die letzte Reise machte, will ich vielleicht etwas mehr darüber sagen, morgen Abend nach Südamerika. In der ersten Strecke saß ein Universitätsprofessor neben mir und sprach mit ihm über sein Heil und ein bisschen gleichgültig. Dann guckte ich ihm an, ich sagte zu ihm, wissen Sie was? Wenn ich mit Ihnen über dieses Thema spreche, dann ist tief in Ihrem Herzen eine Stimme, die sagt, ich sollte mich auch darüber mal Gedanken machen. Und er guckte mich an, als ob ich ein Prophet wäre und sagte, wissen Sie, das stimmt. Für mich immer eine Ermutigung. Denn das Gewissen des anderen haben wir auf unserer Seite. Und so will Gott uns gebrauchen. Wir geben das Wort weiter und der Herr kann es gebrauchen und wird es gebrauchen. Viele meinen und zitieren das Wort von Lydia in Apostelgeschichte 16 ein bisschen falsch. Die zitieren nur und Jesus und Gott hat ihr das Herz auf. Aber da geht etwas davor. Was ist es? Und sie hörte zu. Und dann hat der Herr ihr Herz geöffnet. Er zwingt niemanden. Niemand. Er lädt ein und sagt, komm, komm, wer der will, darf kommen. Eine wunderbare, großartige Einladung. Aber nur, wenn wir wollen. Ich sagte, Mensch, trifft sich nicht von ungefähr. Vor etwa 6 Wochen jetzt vielleicht, guckte ich einen Morgen raus aus meinem Fenster und sah an meinem Auto, es stand ein bisschen schief, und dann merkte ich, 2 Reifen hat jemand durchgestochen. Also irgendjemand, ich weiß nicht, wer es war. In jedem Fall, da sah ich das Auto. Eine war fast ganz neu, ich hatte noch nicht mal ganz eine Woche gehabt. Naja, das war dann so, dass es auf merkwürdige Weise von der Versicherung bezahlt wurde. Und als ich da bei der Versicherung war, da war eine Dame, die hatte diese ganze Sache aufgenommen und wollte mit mir verrechnen. Da sagte ich zu ihr, wissen Sie, ich weiß nicht, warum dieses geschehen sollte. Aber ich glaube, es hat irgendeinen besonderen Zweck. Und vielleicht, weil Gott haben wollte, dass wir beide sollten zusammenkommen. Und wenn wir zusammenkommen, was ist überhaupt noch wichtig im Leben? Die Reifen bestimmt nicht, alles vergänglich. Aber was wichtig ist, ist ihr Verhältnis zu Gott. Naja, Gott gab eine ganz wunderbare Stunde. Und ich den Weg fuhr, an vielen, kam sie noch extra zu mir im Auto und sagte, Dankeschön vielmal für dieses Wort. Gott führt Leute zusammen. Und da dachte ich, Herr, und wenn dadurch dieses, dass ich eventuell sogar die Dame eines Tages im Himmel sehe, dann hat sich das gelohnt, und wenn sie alle 4 Reifen hätten durchgeschnitten, nicht? Das ist eine Kleinigkeit im Vergleich mit der Wert einer Seele. Und so führt Gott uns zusammen. Ich sagte schon, Gott gebraucht uns. Wenn es 99,99% Gott ist, dann kommen wir trotzdem noch dran mit 0,01%. Ich verstehe das auch nicht, aber Gott tut nichts ohne uns. Er will uns gebrauchen. Und deshalb glaube ich auch, letzten Sommer, als ich hier war, kaufte ich hier unten in Lemgo ein paar Schuhe, sprach mit dieser Dame und sagte, sie sollten bestimmt mal in der Bibel lesen, was die Bibel über Schuhe zu sagen hat. Müsste doch jeden Schuhverkäufer doch irgendwie interessieren, nicht? Wieder das Wort Bibel. Naja, ich wusste schon, das war ein bisschen fremd für diese Damen. Aber ich habe ein bisschen gesprochen und auf einmal sagte ich zu ihnen, wissen Sie was, sagte ich zu denen, ich habe liebliche Füße. Sagen Sie das nächste Mal, wenn Sie gehen und Schuhe kaufen, nicht? Liebliche Füße, die gucken mich an. Wer spricht von lieblichen Füßen? Da habe ich gesagt, wissen Sie, die Bibel sagt, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium verkündigen. Ich sage, ich bin ein Verkündiger des Evangeliums und deshalb habe ich liebliche Füße. Und ich wollte Ihnen das Evangelium verkündigen. Ich dachte daran, als ich bei Karl-Heinz Sachtler war, unten in Peru, war da in der Bibelschule, waren 34 junge Männer, Inder, die eben Bibelunterricht nahmen, ganz einfache Basis. Und dann guckte ich, die waren alle barfuß. Ich sage, Mensch, die Füße sehen nicht besonders lieblich aus. Aber was sagt die Bibel? Es geht gar nicht so viel, wie sie aussehen. Es hat mehr die Funktion im Sinn, nicht? Warum sagt er, wie lieblich sind die Füße? In Wirklichkeit sind es die Füße, die den ganzen Leib in Bewegung setzen. Und deshalb will er, dass wir unsere Füße dem Herrn zur Verfügung stellen. Der Heilige Geist wirkt durch uns, wenn wir bereit sind, das Wort weiterzugeben. Und dadurch geschieht das große Wunder der Wiedergeburt. Ich muss immer wieder sagen, ich bin so überrascht. Gestern Abend kam jemand, kannte ihn gar nicht. Er sagte mir nur, das tut einem so gut, das wärmt das Herz. Er sagt, vor viele Jahre, ich denke, war 68, weiß ich, sagte er, wäre er zu der Zeit in Bösingfeld, in einer Stunde, wo ich war, zum Glauben gekommen. Das habe ich hier und da mal gehört. Es tut einem gut. Nur mal zu hören, dass Gott das Wort gebrauchen kann. Und weißt du, du brauchst es mir gar nicht zu sagen. Du brauchst auch gar nicht mal zu warten, bis ich später noch mal einlade, wenn der Herr es noch hier lässt. Wenn du nur das Geschenk annimmst. Gott, ich habe das Wort gehört. Du darfst bei mir in meinem Leben einkehren. Aber das Vierte. Es ist vom Anfang an vom Teufel widerstanden worden. Er versucht, so gut er kann, uns davon abzuhalten. Er versucht, unsere Augen zu verblenden. Vielleicht soll ich doch nochmal auf diese kleine Kärtchen hinweisen. Ich brauche die immer wieder. Wir haben die hier in der Bibelschule. Ich habe sie auch auf Englisch. Auf Englisch habe ich selber lassen drucken. Ich habe sie ein bisschen anders drucken lassen, mit einem Text hinten, nicht nur die Bibelverse. Ich habe sie nicht alle selber verteilt, aber viele sagen, oh, da möchte ich auch von einer Tankstelle. Sagt der junge Mann, ach, davon möchte ich auch endlich haben. Ich habe so viele Freunde, die möchte ich dem auch zeigen. Ja gut, ich gab mir einen Stoß. Sprach mir ein bisschen weit, sagt, ich bin Mohammedaner. Ich sage, preis den Herrn, wenn er mir hilft, das Evangelium zu verkündigen. Nicht? Aber das geht hier darum, es ist nur ganz einfach, was ich oft nur sage. Wenn Sie schauen und schließlich lesen Sie Jesus, sagen, wissen Sie, ein guter Freund von mir, den möchte ich Ihnen empfehlen. Nur ein Bekenntnis. Und deshalb sage ich immer wieder, ich versuche. Aber sogar das ist schwer. Der Teufel scheint uns immer wieder anzugreifen, sogar ein Zeugnis zu geben von unserem Heiland. Ist das nicht komisch? Warum schämen wir uns so? Und das ist das Problem. Es ist der Widerstand vom Teufel. Er will nicht haben, dass wir dieses sollen verkündigen. Er kommt, manchmal als brüllender Löwe, sagt uns 1. Petrus, manchmal kommt er als Engel des Lichts. Aber er versucht uns zu widerstehen. Es war eine Dame da in Calgary, wo wir jetzt wohnen, und sie verkaufte diese, was sagt man, so kleine Karte, Lotto, Toto, nicht, wo man will plötzlich reich werden. Ich weiß nicht, was ich meine. Da ging ich zu ihr und sagte, wissen Sie, ich habe die glückliche Karte. Naja, sie guckte mich an und dann habe ich sie dir gegeben. Ich sagte, wenn Sie können entziffern, was hier geschrieben steht, und Sie haben die richtige Verbindung zu der Person, die hier erwähnt wird, hier genannt wird, dann kann ich Ihnen eine Heimat im Himmel garantieren. Ist das nicht eine glückliche Karte? Konnte ich eine geben. Aber es ist doch wahr, nicht? Was bestimmt meine Heimat im Himmel? Dein frommes Leben? Nein, es ist die Person des Herrn Jesus, das ist das Geschenk. Aber der Teufel versucht uns immer wieder davon abzuhalten. Aber nur, das lässt das kurzes Zeugnis zum Schluss. Und das ist, obwohl es vom Teufel immer wieder, er versucht es immer wieder zu verhindern, hat Gott uns in seiner Gnade mich angenommen. Und ich durfte das Geschenk empfangen. Schon vor 4 Jahren. Ich war 16 Jahre alt. Und das darfst du auch. Ich habe einfach mal das Geschenk angenommen. Ich hatte in meinem Auto, wollte versuchen, das klar zu machen. Ich sagte zu ihm heute mal, wenn ich Ihnen diese Feder geben würde, was würden Sie tun müssen? Oh, sagte ich, würde bitteschön sagen müssen. Ich sage, gut, fangen Sie an, bitteschön zu sagen. Er guckte mich an, ich sage, nein. Ach, sagte ich, muss Dankeschön sagen. Ich sage, gut, fangen Sie an, Dankeschön zu sagen. Er guckte mich an, ja, was will der Kerl? Und auf einmal kapiert er, oh, sagte ich, muss es annehmen. Ich sage, das ist, viele Leute kapieren das gar nicht. Du kannst heute dich hinknien und bis morgen früh sagen, bitte, 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 Herr, ich möchte doch so gerne in den Himmel. Das reicht nicht. Wir müssen annehmen. Nicht nur bitteschön sagen, wir müssen einfach im Glauben zupacken und das Heil in Jesus Christus annehmen. Und das kannst du heute Abend. So einfach ist es. Das Geschenk von Gott geplant. Ist es nicht großartig, dass er auch an dich gedacht hat, dass er an mich gedacht hat? Jesus Christus hat die ganze Schuld auf sich genommen. Er hat für dieses Geschenk bezahlt. Der Heilige Geist spricht jetzt zu dir. Der Heilige Geist sagt, du solltest es annehmen. Pass auf, du könntest es verpassen. Ist möglich. Der Tod ist sicherer als dein Bett heute Nacht sogar. Wir wissen nicht. Keiner weiß, wie lange es geht. Deshalb ist das so wichtig. Und wenn irgendetwas in deinem Sinn kommt, was dagegen ist, das ist der Teufel. Der versucht es zu verhindern. Und der braucht allerhand Entschuldigungen. Da hat er schon lange Jahre geübt. Dies und das, da kann ich keine Zeit, die alle zu erwähnen. Das ist das Problem. Aber jetzt sagt der Herr, wer er will, für dich heute Abend. Der Herr sagt heute und der Teufel sagt morgen. Wen willst du gehorchen? Mir gefiel es mal, was ich las von C.S. Lewis. Der sagt, es gibt nur 2 Gruppen von Menschen. Die, die sagen zu Gott, dein Wille geschehe. Und zu denen, die zweite Gruppe, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Kannst ein bisschen drüber nachdenken. Was will der Herr? Herr, du hast es gesagt. Ich glaube, was du gesagt hast. Ich komme heute Abend. Ich nehme es an. Jeremia sagt, dass die Ernte ist vorüber, der Sommer ist vorbei und sagt, wir sind nicht errettet. Das kann geschehen. Es gibt ein zu spät. Und deshalb wollen wir heute Abend einladen, nicht unbedingt hier zur Bibelschule, zu irgendeiner Gemeinde, einfach einladen zu Jesus Christus. Wer da will, darf kommen. Da möchte ich dieses noch sagen. Sollte jemand hier sein, der muss sagen, ich weiß nicht genau, bin ich oder bin ich nicht ein Gotteskind? Es gibt sowas. Keine Heilsgewissheit. Mein Vorschlag ist dann, lieber als mit diesen Gedanken dich immer wieder zu quälen, dann sag einfach, gut, ich mache heute Abend sicher. Und du sagst zum Herrn Jesus, Herr Jesus, wenn ich dich noch nie angenommen habe, tu es jetzt. Ich komme jetzt. Ich bin jetzt bereit, das Heil in dir anzunehmen. Tu es. Wir beten jetzt mal zusammen, bleiben sitzen. Dann kommt Bob Bertorf, der wird singen. Während der Zeit will ich doch nochmal auffallen, manchmal ist es gut, dass man auch öffentlich sagt, ich bin bereit, ich komme, eine Entscheidung zu treffen. Manchmal hilft ein Gespräch, ist nicht unbedingt notwendig. Du brauchst nicht unbedingt einen Seelsorger, um in den Himmel zu kommen, aber es kann helfen. Du brauchst nicht unbedingt mit jemandem zu beten, aber es kann eine Hilfe sein. Wenn du in deinem Herzen sagst, Herr Jesus, ich komme, ich nehme das Heiland, er kann hören, was du denkst. Er wird dich annehmen. Aber wenn es eine Hilfe sein kann, manchmal ist es eine Hilfe, dass du öffentlich vor den anderen sagst, ja Herr, dies ist der Weg, den ich gehe. Wir wollen zusammen beten. Bob wird kommen.